Wir machen Börse hörbar und verständlich. Der Börsenpodcast.
Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Thomas, ich bitte heute um kurze, spontane Antworten. Wir haben viel vor, lass dich überraschen. Das Jahr 2025, was waren denn deine größten Überraschungen, / Lehren oder Erkenntnisse aus dem Börsenjahr?
Dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie wir teilweise erwartet haben, dass die V-Erholung von dem April-Crash viel zu schnell ging und dass die Seitwärtsbewegung, die wir danach gehabt haben, in Europa ziemlich langweilig war.
Kommen wir zu einem Ausblick 2026. Also was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber wir kennen ein paar Zahlen, Daten und Fakten und Statistiken. Du hast mir im Vorfeld des Podcasts eine Grafik von Bloomberg geschickt. Das fand ich spannend, dass Durchschnittsjahre an der Börse eigentlich selten sind. Das heißt, es gibt gute und schlechte Jahre, aber die normalen gibt's nicht. Wie soll man das verstehen?
Ja, im Moment wird ja so +6% von den Analysten im Schnitt geschätzt für nächstes Jahr an der Wall Street und das kommt eher selten vor. Also meistens sind es tolle Jahre wie dieses Jahr, also in einheimischer Währung 16%, bei uns leider durch die Dollarabwertung wesentlich weniger, da waren es nur 2,7%. Also normalerweise werden sehr gute Jahre, wie gesagt, erwartet oder es gibt auch mal ein sehr schlechtes Jahr, aber sowas so 5-6% kommt relativ selten vor.
Das heißt, die Statistik im Durchschnitt gibt es eigentlich nur mathematisch. Es gibt gute Jahre und schlechte Jahre. Wie viele gute Jahre gibt es denn, bis wo es dann ein wirklich schlechtes gibt? Also wenn ich jetzt 20% plus habe, damit ich 6% habe, ja, wie schlecht muss denn das Folgejahr sein?
Die Frage habe ich nicht verstanden, aber natürlich weiß das kein Mensch. Also wenn man sich die Historie anschaut und diesen Chart, den es ja im Blog gibt bei mir, dann sieht man, es können schon so 3, 4, 5 Jahre durchaus sehr gut sein, bevor dann mal ein richtig schlechtes Jahr kommt.
Du hast ja jetzt die Expertenumfrage angesprochen von Bloomberg. Was kam denn so allgemein noch raus von der Stimmung her?
Allgemein ist es eigentlich ein Goldilocks-Szenario für nächstes Jahr. Das heißt, die Zinsen gehen runter, Fiskalpolitik greift, die Aktien können weiter steigen. Und es gibt jetzt keinen Grund, warum wir einen Crash sehen sollten oder sonst irgendwas Negatives. Es sei denn, auf der geopolitischen Front passiert etwas vollkommen Unerwartetes. Das Problem ist nur, dass die Märkte halt schon sehr weit gelaufen sind, insbesondere einzelne Sektoren wie Rüstung und natürlich Tech. Das heißt, man hat mit sehr, sehr wenigen Aktien sehr, sehr gute Performance gemacht. Das hat sich übertragen in die Indizes. Und der Rest hat eine okay Performance gemacht. Und jetzt ist jeder investiert zum Jahresende. Und jeder hat dieses Szenario, naja, es wird ja noch ein bisschen hochgehen, aber es ist ja alles schon ein bisschen ausgereizt. Und die Frage ist, ob das dann wirklich gut gehen kann am Ende.
Ja, da muss man sich anschauen, was sind denn eigentlich die Treiber, die Makrotreiber, theoretisch 2026?
Also ich glaube, einer der größten Makrotreiber, den es früher nicht gab, ist das passive Investment. Über 50% aller Anlagen in den USA und wahrscheinlich auch in Europa sind einfach passiv. Das heißt, jeden Tag, jeden Monat zu festen Terminen geht Geld in den Markt rein, ungeprüft und kauft die größten Aktien. Und das wird noch unterstützt von einer Geldpolitik, die eher locker ist, zumindest noch in den USA. Und das treibt halt den Markt immer wieder hoch. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Dips immer wieder gekauft wurden. Weil es kommt immer diese Passivmaschine, die dann wieder kauft. Die Passivmaschine denkt nicht über Nvidia nach. Sie denkt auch nicht über Rheinmetall nach. Sie kauft einfach. Sie kauft Nvidia, sie kauft den Rheinmetall, egal wann es ist. Daraus kommt dann auch die Positionierung der Marktteilnehmer. Viele Marktteilnehmer haben die Performance dieses Jahr gar nicht geschafft, weil sie natürlich dieses Klumpenrisiko in Technologieaktien und in Rüstungsaktien nicht haben wollten. Wenn sie es nicht hatten, haben sie nicht die tolle Performance von den großen Indizes, wo Tech inzwischen im S&P, glaube 40% des Indexes ausmacht. Und jetzt kommen wir zu diesem Argument FOMA, Fear of Missing Out. Also die Cashbestände bei den Fonds sind extrem niedrig zurzeit. Man will auf keinen Fall wieder eine schlechte Performance haben dieses Jahr, aber man investiert natürlich in einen Markt, wo sehr viele Aktien schon sehr gut gelaufen sind. Und gerade wenn wir über Tech und Rüstung reden, ist ja relativ easy. Wenn KI am Ende die Renditen und die Profite nicht abliefern, die sie versprechen, oder wenn es einen Verdrängungswettbewerb gibt und die Chips plötzlich viel billiger werden, dann gibt es da eine massive Korrektur. Und bei den Rüstungsaktien ist es auch klar, wenn geopolitischer Frieden kommt, dann braucht man nicht mehr so viel Rüstung und braucht man auch nicht mehr so hoch bewertete Unternehmen und dann kommt dort die Korrektur. Das sind so die Risiken. Also oberflächlich ein total guter Ausblick für nächstes Jahr. Unter der Oberfläche eine Menge Fragezeichen.
Eine Menge Fragezeichen für Optimismus, ja. Euphorie, naja, vielleicht nein. Also wenn alle nur 5-6% erwarten, Ist das quasi Vorsicht oder schon Kapitulation der Fantasie? Das kann sich ja jeder mal ausdenken. Kommen wir zu Europa. Europa, Stock 600 und der Trend, wenn man sich das so wie eine Ampel vorstellt. Europa 2026, Konsens sagt moderat plus. Worauf schaust du wirklich, damit aus okay nicht auer wird? Also was sind für dich so die wichtigen Marken?
Wir werden nach wie vor auf die Technik schauen. Auch im nächsten Jahr wird es wichtiger denn je werden. Denn diese Passivmaschine kann natürlich auch mal drehen und dann geht's richtig schnell, richtig tief runter. Und wir sind ja sowieso abgesichert. Insofern brauchen wir uns nicht mehr so viele Gedanken jetzt über einen Crash zu machen, weil die Sicherung ist ja da. Aber in der kurzfristigen Steuerung des Fonds achten wir extrem auf die Technik. Und da kann ich auch nur an allen Anlegern in der Tage- und zwar in der Tagelinie beachten, Trends beachten. Denn wenn es zu einer Korrektur kommt, dann wird man es in der Technik, in den Charts am schnellsten sehen. Die Begründung wird dann irgendwann nachgereicht. Man muss dann sehr, sehr schnell sein, wenn man da sich aus Positionen noch heraus bewegen will. Das würde ich sagen, ist ganz, ganz fundamental. Und ansonsten betrachten wir natürlich jeden Tag, was in der Geopolitik passiert. Gerade wer die Tanker vor Venezuela überwacht und die Zufahrt für diese Tanker nach Venezuela zugemacht. Das hat Implikationen für den Ölmarkt und so weiter. Ist jetzt nicht die größte Frage bei uns in Europa, ist ganz zentral Ukraine-Konflikt. Wie geht's da weiter? Kommt da vielleicht mal eine Lösung? Das ist auf jeden Fall ein Push für die Aktien. Taiwan hingegen, Angriff auf Taiwan wäre sehr schlecht für die Aktienmärkte, sind die geopolitischen Faktoren. Und dann haben wir natürlich noch die Geldpolitik. Von der Fed werden Leitzinssenkungen erwartet. Wenn die wirklich kommen, wird es mehr Liquidität noch in den Markt reinspülen und das ist gut für Aktien. Da muss man aber gucken, was passiert am langen Ende. Gehen die Zinsen dort hoch und reagiert die Fed dagegen? Weil ansonsten ist es ein Trugschluss. Also vorne niedrige Zinsen, das ist wie so ein Strohfeuer, das wird dann bestraft mit hohen langfristigen Zinsen. Dadurch nimmt die Verschuldung in den USA auch nicht ab.
Tauchen wir nochmal ein in die Fondsmechanik, die Absicherungszone für Call-Verkäufe. Leitfrage, erklär's mal in einem Bild. Was macht eure Absicherungszone für Anleger, wenn es knallt und wenn es seitwärts läuft?
Also im Moment ist die Absicherungszone ja ein Tick niedriger als das Indexniveau. Wir sind so bei 567,5 Indexpunkten abgesichert. Der ist gerade bei 580. Das heißt, zunächst einmal bis 567, die ersten 1-2% ist der Fonds überhaupt nicht abgesichert. Ab dann ist er abgesichert. Im Laufe des Jahres haben wir die Absicherung immer wieder nachgezogen. Das werden wir auch in Zukunft tun. Was bedeutet das unter dieser, wenn der Index jetzt auf 500 fällt, dann sind im Prinzip ab 567 haben wir die Verluste aus den Aktien 1:1 gedeckt mit Gewinnen aus Optionen, die ab 567 Punkten greifen an der Eurex. Das ist der Absicherungsprozess und das ist das Zentrale an dem Fonds und das ist das, was ihn so anders macht von allen anderen Fonds. Und diese Absicherung, die lebt, kann man immer im Blog verfolgen. Wie gesagt, wenn es weiter hochgeht, ziehen wir sie hoch. Wenn sollte es mal eine Korrektur geben, zum Beispiel -15%, kann es auch gut sein, dass wir sie wieder runterziehen und dann von unten quasi wieder neu starten. Das ist der Charme bei diesem Konzept. Ja, und wenn es einfach nur so langsam weiter hochgeht, dann werden wir über Seitwärtsprämien halt diese Absicherung finanzieren. Das heißt, wir verkaufen Call-Optionen auf den Index, in dem wir investiert sind, den Stoxx Europe 600. Es kann aber auch sein, dass wir dann DAX-Positionen auf Wochenbasis wieder eingehen. Die sind aber alle nach oben abgesichert. Das ist so der Hauptmechanismus. Und es ist eine sehr aktive Strategie. Im Moment haben wir eine sehr defensive, niedrige Aktienquote von nur 31%. Also wir sind zwar voll investiert, aber wenn man den Effekt der Optionen und der Derivate einrechnet, dann haben wir halt nur 30%. Es können aber auch mal 70 oder 90 oder 100% sein. Es können aber auch mal 10 oder 0 sein.
Was sind theoretisch 2026 Klumpenrisiken, die keiner auf dem Radar hat? Weil das echte Leben hat mehr Überraschungen parat, als man sich das eigentlich ausdenken kann. Also wer hätte sich schon so ein Szenario wie Fukushima gedacht, als dann die Welle kam und dann so ein Atomkraftwerk Puff macht? Oder vor 5 Jahren, wer hätte gedacht, dass Russland die Ukraine angreift? Ich habe mir mal verschiedene Dinge ausgedacht, die könnten passieren. Unwahrscheinlich, aber verrückt, aber möglich. Und ich bitte mal um deinen Kommentar. Ja, nein, kann ich mir vorstellen. Unwahrscheinlich. Oder was würde das jeweils für die Börse bedeuten? Taiwan-Schock. Aber ohne Krieg. Mega-Erdbeben trifft Chip-Cluster, Halbleiterengpässe, 2.0 sozusagen, Auto, Tech, Industrie, Lieferketten, wieder im Ausnahmezustand, also aus Supply Chain wird wieder Supply Pain.
Gibt es eine klare, geringe Wahrscheinlichkeit für?
Großer Cyberangriff auf ein globales Zahlungssystem. Also nicht die Daten sind weg, sondern die Zahlungen klappen nicht. Es geht nicht. Der Markt, Bankenstress, Liquidität trocknet aus. Risk-Off-Modus überall. Ja, was ist gefährlicher, ein Börsencrash oder wenn eine Woche lang niemand mehr sauber zahlen kann?
Sehe ich als eher unwahrscheinlich an.
KI ist zu heiß gelaufen. Die KI erfindet sich selbst neu und programmiert sich selber schneller. Große Rechenzentren sind eigentlich in dieser Art nicht mehr nötig. Die Rechenleistung wird auf alle Chip-Kernels weltweit verteilt, ähnlich wie Bitcoin funktioniert. Da rechnet ja auch jeder Rechner mit. Die KI-Blase platzt.
Gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für, ja.
US-Treasuries. Stress. Auktionen laufen schlecht. Renditen springen sprunghaft an. Der Markt sagt, Bewegungsdruck auf Aktien. Credit Spreads weiten sich aus. Duration wird Gift. Frage, was ist, wenn nicht Aktien das Problem sind, sondern eben der risikofreie Zins?
Gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für und sollte jeder Anleger darauf achten, die Welt ist total verschuldet, die KI-Industrie braucht zusätzliches Geld, alle sind im Moment voll investiert in den Aktienmärkten. Also wenn die Zinsen hinten hochgehen und die Notenbanken nicht voll gegensteuern, dann ist das ein Riesenrisiko für den Aktienmarkt.
Zwei Staatenlösungen, Palästina, Israel, plötzlich Frieden, Hamas gibt die Waffen wirklich ab. Neuwahlen in Israel und Netanyahu verliert. Donald Trump bekommt endlich seinen Friedensnobelpreis.
Bewegt die Märkte überhaupt nicht.
Natur, Wildcard in Europa. Irgendwo ein Vulkanausbruch. Vielleicht in Island oder extrem schlechtes Wetter legt die Logistik lahm. Lieferketten, Airlines, Versicherer, einzelne Regionen wirtschaftlich ausgebremst. Vielleicht ein neues Pompeji. Was ist, wenn die Natur Stopp sagt?
Ich hoffe, dass das nicht passiert. In der Regel sind Vulkanausbruch immer sehr begrenzte Ereignisse, die auch nur sehr begrenzt sich auf lokale Märkte auswirken. Jetzt also im größeren Stil würde ich dieses Risiko eher unterbewerten.
24 Stunden Börsenhandel. Es wird eingeführt, der Handel rund um die Uhr kommt, aber wird wieder eingestellt, weil die Liquidität fehlt.
Ist kein Risiko.
Meine Fragen sind schon ein bisschen IT-lastig, aber wir sind ja in einer technologischen Welt. Ein Quantencomputer wird endlich serienreif. Was heute mit normalen Serverchips von Intel in 150 Jahren nicht geschafft wird, zum Beispiel eine Verschlüsselung zu knacken, knacken Quantencomputer in 2 Tagen. Der Bitcoin-Algorithmus wird geknackt und alle Transaktionen sind in der Wallet einfach nicht mehr zugreifbar.
Gibt es leider eine geringe Wahrscheinlichkeit, die ich aber sehr schlecht selbst einschätzen kann.
Herzinfarkt. Putin fällt um. Es gibt eine kleine friedliche Revolution. Der Ukraine-Krieg wird beendet.
Letzteres hoffe ich stark. Ob das nur durch den Austausch der Führungspositionen im Prinzip zustande kommt, bezweifle ich. Ich glaube, sowohl bei allen großen Herrschern dieser Welt gibt es immer eine Nummer 2, die dann sofort nachrückt.
Nenne bitte ein Signal, bei dem du 2026 sofort defensiver wirst, ohne lange zu diskutieren.
Taiwan.
Wenn 2026 wirklich Goldilocks wird, was wären dann die vernünftigsten Anlegerhandlungen, die trotzdem kaum jemand macht?
Oh, stark in Aktien investiert zu sein.
Der Eurostoxx bleibt. Thomas Timmermann hat neue Ideen, bringt einen neuen Fonds auf den Markt. Wie heißt er dann?
Das ist der Tim Invest USA Plus natürlich.
Thomas, ich danke dir. Danke für deine Ideen und danke für den Ausblick 2026. Danke für die Zusammenarbeit und viel Erfolg im neuen Börsenjahr.
Ich danke dir, Peter, auch für die vielen Podcasts, die wir heute hatten. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die mir gefolgt sind, die uns gefolgt sind, gemeinsam über das ganze Jahr. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und schon mal alles Gute fürs nächste Jahr.
Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2 M.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.